Hallo, ich freue mich sehr, euch alle begrüßen zu können zu dieser Plenarsitzung, wo es um die gesellschaftlichen Gewaltverhältnisse und Menschenrechte in Brasilien geht. Und zwar geht es hier in dieser Sitzung insbesondere auch um die Frauen, besonders um Frauen in Gefängnissen, vor allem auch schwarze Frauen, Frauen aus der Peripherie etc. Ich möchte euch vorstellen unsere beiden Referentinnen, Carol Oliveira de Gimenezes. Sie arbeitet für die Gefängnispastorale. Und zum anderen an Alba Teixeira. Sie arbeitet für SOS Corpo und ist unter anderem auch in dem Netzwerk der brasilianischen Frauen und im feministischen Netzwerk Articulação Feminista Marco Sul. So. An Alba wird beginnen, ein bisschen, die Situation der Frauen unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Gewaltverhältnisse vorzustellen. Dann wird Carol insbesondere auch auf die Situation in den Gefängnissen für die Frauen eingehen. Und danach werden beide nochmal, vor allem an Alba, auch ein paar Perspektiven zeigen, was formt sich jetzt an Widerstand, welche Bewegungen gibt es. Und damit möchte ich bitte an Alba bitten, zu beginnen. Danke.
Guten Morgen. Guten Morgen an alle, die hier im Saal sind. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, die von Brot für die Welt ausgegangen ist, um hier an COBRA teilzunehmen und euch ein wenig von dem zu schildern, was wir in den letzten 18 Monaten erlebt haben mit diesem Putsch, der uns de facto ein Putsch war. Der Name dieses runden Tisches, kein Recht weniger, ist ein Kennzeichen für uns in Brasilien, das wir immer wieder benutzt haben. Wir haben dafür gekämpft, dass wir kein einziges Recht weniger haben. Dafür sind wir auf die Straße gegangen. Wir Frauen sind in den Schützengräben des Widerstandes. Wir kämpfen darum, dass wir kein einziges Recht verlieren, dass wir uns in Jahren des Kampfes erkämpft haben. Wir sehen zu, dass in einer unglaublichen Schnelligkeit diese Errungenschaften den Bach runtergehen. Tag für Tag verlieren wir Rechte, und zwar sehr schnell, unglaublich schnell, sodass uns die Luft abgeschnitten wird. Aber dennoch, wir möchten nicht aufhören zu kämpfen. Wir machen also weiter in unserem Widerstand. Vielleicht wiederhole ich mich ein wenig, aber ich denke, wir müssen das ein bisschen einordnen. Der Putsch in Brasilien war ein patriarchalischer Putsch, so wie es gestern schon gesagt wurde, und ein rassistischer Putsch. Ein Putsch, der versucht, große Teile der Gesellschaft für sich zu gewinnen, und zwar vor allem die konservative Bevölkerung. Die Medien hatten eine zentrale Rolle gespielt bei diesem Putsch und hat auch die zentrale Rolle dabei, den Hass gegen die Frauen, die schwarze Bevölkerung zu verbreiten, so wie es gestern eben auch schon gesagt wurde. Die politischen Kräfte, die den Putsch veranstaltet haben, sind Kräfte, die gegen die Rechte sind. Das zeichnet sich natürlich negativ aus für die Arbeiterklasse, für die Indigenen, für die Frauen und die schwarze Bevölkerung. Es wird aber die gesamte brasilianische Gesellschaft davon betroffen. 2014 bei der Kampagne für die Präsidentschaft sind viele Aspekte aufgezeigt worden. Die Medien haben misogene Formen gegen die Präsidentin Dilma Rousseff verwandt mit einer Apologie der Gewalt. Es gab ein Vorkommnis von Bildern, Schildern, die gezeigt wurde, worauf die Präsidentin zu sehen war an einer Tankstelle, und sie wurde quasi von dieser Tankstelle bedient, in Anführungszeichen. Das, was man der Präsidentin angetan hat, hat natürlich abgefärbt auf alle Frauen in Brasilien. Es war eine sehr durchschlagende ein Vorkommnis. Auch die evangelikalen Kirchen, das Agrobusiness und die konservativen Kräfte, also die sogenannte Bancada BBB, die Bibel, der Ochse, der Boi und was. Und die Bala, die Bleikugel. Vor allem die feministische Bewegung sieht, dass unsere Autonomie, dass unsere Rechte, auch über den eigenen Körper zu verfügen, stark eingeschränkt werden, auch die der LGBT. Wir haben Daten, die für sich sprechen, vor allem was die patriarchalische Unterdrückung betrifft, die masochistisch und misogen ist. Die Medien haben stark dazu beigetragen. Sowohl zu Hause als auch auf der Straße und den sozialen Netzwerken ist das zu ersehen. Hier kommt Gott sei Dank ein Hinweis, dass es etwas langsamer besser wäre. Judith, die in São Paulo einen Vortrag halten sollte, wurde verhindert. Mehr als 200.000 Menschen haben dagegen ihre Unterschrift gegeben. Sie ist am Flughafen von Congonhas von Männern und Frauen verfolgt worden, ist beschimpft worden und wurde gesagt, sie sei eine Verbrecherin, eine Hexe. Brasilien wolle sie nicht empfangen. Und eine andere Frau, eine schwarze Frau, die Judith verteidigt hatte, wurde ebenfalls beschimpft, du Schwarze, du Hässliche und so weiter. Alles, das ist an der Tagesordnung in Brasilien, und dieser Konservativismus nimmt zu. Die Homophobie, die Lesbophobie verzeichnet viele aktuelle Fälle. Auch die einer Mutter mit Kind an der Hand, eine erwachsene Tochter wohl, es wurde davon ausgegangen, sie seien ein Pärchen, und sie wurden verfolgt. Auch zwei Brüder, die Arm in Arm auf der Straße in Salvador gesehen wurden, wurden zu Tode geprügelt. Die Homophobie, die Lesbophobie hat sehr gravierende Auswüchse in Brasilien. Und sie nimmt ständig zu. Der Hass den Schwarzen gegenüber, den Frauen gegenüber, den lesbischen Frauen gegenüber, das ist etwas, das zugenommen hat, und zwar in ungeheurem Ausmaß. Es ist wie ein Dampfkochtopf. Alles war drin. Und mit dieser konservativen Welle hat sich der Deckel gehoben, es ist explodiert. Alle glauben, sie hätten nun das Recht, die anderen auf der Straße anzugreifen, rassistische Äußerungen zu tun, homophob zu sein und das auch offen zu zeigen. Die sexuelle Gewalt gegen die Frauen hat auch sehr stark zugenommen. Die öffentlichen Politiken gegen die Frauen werden ebenfalls offensichtlich. Die legalen Instrumente und die Dienstleistungsnetzwerke erleiden ständig Attacken. Die Politiken gegen die Gewalt gegen Frauen sind noch eingeschränkt, aber sie sind sehr wichtig, um diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Zurückzugehen, zurückzuschreiten, wäre pervers. Wir sind also dafür, dass wir das, was bereits Errungenschaft ist, auch erhalten können. In einer Gesellschaft wie die brasilianische sind auch kleine Fortschritte im sozialen Bereich eine wichtige Angelegenheit, denn wir haben, wir müssen kämpfen gegen eine sklavenhalterische Zukunft. Wir müssen verhindern, dass rassistische und andere konservative Ansätze der Vergangenheit wieder an der Tagesordnung sind. Unter diesen Gesichtspunkten sehen wir die Gewalt gegen Frauen. Die Daten sind alarmierend. Alle 11 Minuten wird eine Frau in Brasilien vergewaltigt. Alle 11 Minuten. Also von 11 zu 11 Minuten. Die Frauen kämpfen gegen die PEC 181, die gerade erlassen wurde und die Abtreibung als Verbrechen bezeichnet, auch wenn die Frau vergewaltigt wurde. Von 11 bis 11, alle 11 Minuten wird eine Frau vergewaltigt. In 2015 waren es 47.646 Fälle. Wir wissen aber, es sind in Wirklichkeit sehr viel mehr. Das sind die offiziellen Daten. Was de facto geschieht, ist sehr viel umfangreicher. Im August dieses Jahres hat das Gesundheitsministerium kundgegeben, dass pro Tag in Brasilien 10 Kollektivvergewaltigungen passieren. Eine Kollektivvergewaltigung bedeutet, dass wenn verschiedene Aggressoren eine Frau vergewaltigen. Es gab einen Fall vor einem Jahr ungefähr, wobei ein 14-jähriges Mädchen von 33 Männern vergewaltigt wurde. Diese Männer haben sie vergewaltigt, haben das gefilmt und ins Netz gestellt. Das heißt, es ist eine dreifache Gewaltanwendung. Die brasilianische Gesellschaft oder viele Menschen glaubten sogar noch, dass dieses Mädchen ja selber schuld sei oder dass sie im Drogenbereich tätig gewesen sei, zu stark geflirtet habe und Ähnliches. Die Frau als Opfer wird fast immer zum Täter. Und diese Zahl hat sich verdoppelt in 5 Jahren, sodass die offiziellen Ziffern nie die tatsächlichen Fälle widerspiegeln. Die Frauen selbst zeigen sie nicht an. Sowohl beim kollektiven, bei der kollektiven Vergewaltigung und den Vergehen gegen lesbische Frauen und anderen. 2015, hier zeigen die Daten, dass Brasilien unter den 5 Ländern weltweit liegt, wobei die Frauen am stärksten vergewaltigt werden oder der Gewalt unterliegen. Frauen werden auch umgebracht, vor allem arme Frauen und schwarze Frauen. Diese Daten zeigen, wiederum, dass die Schwarzen sehr viel angreifbarer sind hinsichtlich der Gewalt. Und wir fragen uns, warum? Weshalb sind die schwarzen Frauen hier das Ziel? Und da bringen wir den Rassismus ins Spiel, die Armut, Gender. Das hängt alles eng zusammen. Der Rassismus potenzialisiert die Gewalt gegen schwarze Frauen. Sie werden oft von Sexismus und Rassismus betroffen in Brasilien. Und sie sind der Teil der Bevölkerung, der am stärksten geopfert wird. Der Rassismus ist vor allem für die schwarze Bevölkerung etwas sehr Schmerzhaftes. Es gibt einen institutionellen Rassismus, und aufgezeigt wird auch, dass die Frauen, die schwarzen Frauen vor allem diejenigen sind, die am zahlreichsten sterben bei der Geburt. Sie bekommen oftmals auch keine Anästhesie dabei. Wenn sie niederkommen, man geht davon aus, die spüren ja keine Schmerzen. Sie werden als stark eingestuft und von daher überlässt man sie sich selbst bei der Niederkunft. In Bezug auf die Drogen sind ebenfalls die Frauen sehr stark beeinträchtigt. Viele werden anstelle ihrer Söhne umgebracht. Diese Todesfälle von Jugendlichen haben eine direkte Auswirkung auf ihre Mütter. Schwarzsein in Brasilien heißt, als kriminell betrachtet werden. Die schwarzen Frauen müssen ständig auf der Hut sein, was die Sicherheit ihrer Söhne vor allem betrifft, ihrer Kinder. Und sie sehen nicht, dass der Staat irgendetwas tut, um dieses Problem zu lösen. Das alles bildet eine Reihe von Herausforderungen für den Kampf. Es sind Daten, die sich auswirken auf die sozialen Beziehungen, auf das Tagesgeschäft zu Hause und in der Gesellschaft.
Okay, agora vamos passar também para a
situação. Schauen wir uns jetzt die Situation an, die uns die Kollegin Carol von der Gefängnispastoral darstellen kann. Herzlichen Dank für die Einladung. In meinem Fall ging sie von Adveniat und Miserio. Und ich möchte euch ein wenig erzählen, wie es in der brasilianischen Strafvollzug aussieht. Insbesondere geht es mir um die Lage der Frauen. Die Gefängnispastoral ist mit etwa 6.000 freiwilligen und festangestellten Mitarbeitern in Brasilien unterwegs, die meisten davon Freiwillige. Und wir besuchen die Haftanstalten, um dort mit den Häftlingen zu sprechen. Woche für Woche geht es in die Gefängnisse und schon Anfang diesen Jahres, im Jahr 2017, wurde weltweit bekannt, dass in Brasilien Gefängnisinsassen ermordet werden. Die großen Massaker in den Bundesstaaten Amazonas, Rio Grande do Norte und Roraima, von denen spreche ich, insgesamt wurden 142 Männer umgebracht in den Gefängnissen. Abgesehen von diesen Ausbrüchen der Gewalt gibt es eine ständige systematische Gewalt gegen Frauen und Männer, die einsetzen. Selbst wenn man heute von den 142 gehört hat, sind es Hunderte, wenn nicht gar Tausende jedes Jahr, die durch systematische Gewalt im Alltag tagtäglich vor die Hunde gehen, die dort gequält bis hin oder gar ermordet werden. Ich möchte ein wenig über die Situation weiblicher Strafgefangener sprechen, um aufzuzeigen, wie chauvinistisch dieses System ist, wie frauenfeindlich. Das Ganze ist selbst in den Berichten, in den offiziellen Berichten zur Lage der Strafvollzugsanstalten finden sich keine spezifischen Daten zu Frauen. 17% der Gefängnisse sind gemischte Gefängnisse. Man spricht gar nicht über die Situation dieser Frauen in den Gefängnissen. Nach viel Druck, den wir als Gefängnispastoral aufgebaut haben, hat dann doch zumindest im letzten Bericht über den Strafvollzug haben sich dann zum ersten Mal Zahlen gefunden. Das sind natürlich noch näherungsweise ermittelte Daten. Wir gehen davon aus, dass fast 45.000 Frauen in Brasilien inhaftiert sind. 17% von ihnen leben in gemischtgeschlechtlichen Gefängnissen. Das bedeutet, dass Frauen und Männer in einem Gefängnis untergebracht sind, natürlich in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Fluren und Zellen, an sich aber die gemeinsamen Bereiche von beiden genutzt werden. Ich habe dieses Foto mitgebracht, das natürlich erstmal schockiert. Es ist wichtig, euch das zu zeigen. Hochschwangere Frauen, mehrheitlich junge Frauen, zwei Drittel weniger als 29 Jahren. Da seht ihr euch mal an, schaut euch das an, das sind junge Frauen, afro-brasilianische Frauen, Frauen von den Stadträndern aus den Elendsquartieren, die werden weggesperrt. 68% der Häftlingspopulation sind schwarze Frauen, 58% können weder lesen noch schreiben. Die Zahlen sprechen für sich. Wir weisen immer wieder darauf hin, das System hat das Ziel, diese Menschen auszugrenzen, auszuschließen, wegzuschließen. 86% der inhaftierten Frauen sind Mütter. Die meisten von ihnen wegen Drogendelikten inhaftiert. Der Kampf, der Krieg gegen die Drogen bringt die Frauen ins Gefängnis. Frauen sind natürlich in den Drogenbanden als kleine Schlepper, als kleine Zuträger von Drogen gedacht. Bei uns heißen die Maultiere. Sie schleppen die Drogen von A nach B, also von den großen Verteilstationen dann hin auf die Straße und sind natürlich, weil sie dann auf den Straßen der Städte unterwegs sind, die als erste inhaftiert werden. 86% aller inhaftierten Frauen sind Mütter. Das muss man sich noch einmal vor Augen führen. Das heißt, viele von ihnen müssen die Kinder auch mit ins Gefängnis nehmen. Die Kinder wachsen im Gefängnis auf. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wahrscheinlich könnt ihr euch nicht vorstellen, aber versucht euch vorzustellen, was es bedeutet, als Kind in einem Gefängnis aufzuwachsen. Man kann sich das nicht vorstellen, welcher Gewalt die Kinder ausgesetzt sind und was das für das Heranwachsen dieser Kinder bedeutet, das kann man sich nicht ausmalen. In São Paulo beispielsweise sind die Kinder zum Teil in den Gefängniszellen geboren. Die Strafvollzugsbeamten haben einfach nicht geglaubt, dass es jetzt schon so weit sei, dass die Frau gebären würde. Und dann haben die Frauen in den Zellen selbst entbunden. Und das im Bundesstaat São Paulo, eine systematische Gewalt gegen Frauen. Zwei Fälle gibt es im laufenden Jahr. Das wird sicherlich viel häufiger passieren. Die Dunkelziffer ist weit höher, vor allem im Hinterland, weit weg von den großen Städten, wo wir weniger Informationen erhalten. Gesundheit. Gesundheit der Frauen. Ihr wisst, wie heiß es in Brasilien immer ist, in völlig überfüllten Gefängniszellen ohne jede Belüftung. Es sind natürlich unendlich viele Insekten unterwegs, allerlei Geziefer, die die Frauen dann stechen und beißen. Hier seht ihr die Brust einer Frau. Es ist wichtig, diese Bilder zu zeigen, so schockierend sie auch sein mögen. Nochmal zeigen, wie die Frauen leiden. Links Insektenbisse. Hier rechts nochmal. Diese Frauen sind per Gesetz dürfen diese Frauen 6 Monate ihre Kinder stillen. Also das heißt, die Kinder werden nicht weggenommen. Es gibt einen eigenen Mutter-Kind-Bereich im Gefängnis und haben die Frauen das Recht, ihre Kinder dort 6 Monate zu stillen. Danach werden die Kinder ihnen weggenommen und beispielsweise bei Verwandten untergebracht. Unendlich schmerzhaft, wenn die Kinder den Müttern entrissen, aus den Armen gerissen werden. Ihr seht hier, was passiert, wenn man nicht abstillen kann. Die Milchproduktion geht weiter und hier seht ihr dann eine stark geschwollene Brust einer stillenden Mutter. Die Mütter leiden unendlich darunter, dass die Kinder ihnen aus den Armen gerissen und dann entweder in Kinderheime oder zu Verwandten gebracht werden und haben dann natürlich große Probleme selbst mit der Milchproduktion. So viele Informationen, dass man sich manchmal gar nicht mehr zurechtfindet unter all den vielen schrecklichen Daten, die es aus den Gefängnissen und Strafvollzugsanstalten zu berichten gilt. Frauenärzte, dass man mal zum Gynäkologen ginge, auch Mangelware, keine angemessene gesundheitliche Betreuung und Beratung. Und will noch eine Zahl nennen, die Mehrheit dieser Frauen nutzt natürlich auch Medikamente zur Beruhigung, also Psychopharmaka, weil sie unendlich leiden unter der Situation. Die werden zum Teil auch medikamentiert, beruhigt, ruhig gestellt, damit sie es überhaupt ertragen im Gefängnis. Viele sind Haushaltsvorstände. Alleinerziehende, die jetzt im Gefängnis sitzen, bedeutet natürlich auch, dass sie ihre Kinder zurücklassen müssen, dass die Kinder sich allein durchschlagen müssen, dass der Staat diesen Kindern nicht beisteht. Die Frau wird also eingesperrt und mehrfach dafür bestraft, dass sie vielleicht eine kleine Drogenlieferung durchgeführt hat. Die Familien vergessen sie oder wollen natürlich nichts davon wissen, dass ihre Tochter, ihre Nichte oder wer auch immer im Gefängnis sitzt, sind also vereinsamt hinter Gittern, wissen nicht mehr ein und aus, wissen nicht, was mit ihren Kindern geschieht, den Kindern, die sie zurücklassen mussten. Da gibt es natürlich immer wieder unendlich peinliche Leibesvisitationen, die sie über sich ergehen lassen müssen. Ich darf noch weitermachen. Gut, jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Tut mir leid. Vielleicht kann ich noch sagen, Diversität in Gefängnissen. LGBT finden wir. Überall sind natürlich noch mehr diskriminiert als Frauen oder als schwarze Frauen. Sehr wenige Rechte, die sie wirklich nutzen könnten. Selbst diese Rechte werden meist mit Füßen getreten. Häftlinge, die beispielsweise eine Geschlechtsumwandlung oder eine Hormonbehandlung in Anspruch nehmen, können das im Gefängnis per Gesetz fortsetzen. Und natürlich ist es schwer, wenn man da in irgend so eine kleine medizinische Stelle ins Zimmer des Arztes geht und da von, oder von einer Krankenschwester irgendwas verabreicht, wenn es denn überhaupt das Richtige ist. Also auch da sind natürlich die Rechte der Menschen nicht gewahrt. Im Jahr 2010 haben wir von der Gefängnispastoral uns einer Bewegung angeschlossen oder haben eine Mobilisierung losgetreten, da viele Frauen im Gefängnis in Handschellen ihre Kinder zur Welt brachten. Wir haben mit vielen Organisationen, die im Bereich der Menschenrechte tätig sind, gesprochen. Es ist ausdrücklich verboten in den Menschenrechten. Man kann Frauen nicht fesseln, wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen. Vielleicht sollten wir auch über positive Dinge sprechen. Also das ist etwas, das hat uns doch einen Schritt weiter gebracht. Und dieses Recht scheint doch inzwischen gewahrt zu sein. Zumindest soweit wir wissen, sind die Menschen heute nicht mehr, die Frauen nicht mehr gefesselt oder mit Handschellen gefesselt, wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen. Das ist ein kleiner Sieg. So, soweit erstmal von meiner Seite.
Bom, a gente tinha resolvido que
wir hatten uns natürlich auch darauf verständigt, gute Nachrichten zu überbringen und über positive Entwicklungen zu sprechen. Der Widerstand der Frauen soll uns dabei helfen. Das heißt, welchen Widerstand leisten die Afro-Brasilianerinnen, die Quilombola-Frauen, die Feministinnen, die Frauen in den indigenen Bewegungen? Diese Bewegungen haben weiterhin große Kraft und setzen sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, zur Wehr. Es gibt zahlreiche Auseinandersetzungen vor Ort. Die Kollegin hat gestern darauf hingewiesen, dass wir wieder an die Basis zurück müssen, dass wir vor Ort arbeiten müssen und dass wir uns nicht auf die nationale und die kontinentale Ebene kaprizieren dürfen. Das heißt, zurück an die Basis, vor Ort für Rechte kämpfen, Hoffnung, Zeichen der Hoffnung setzen. Die Quilombola-Frauen beispielsweise, die ihr Land verteidigen, unendlich wichtig zu sehen, was sie tun, das macht Mut. Sie kämpfen dagegen, dass die per Verfassung verbrieften Rechte ihnen genommen werden. Sie kämpfen dafür, dass ihre Ländereien demarkiert, vermessen werden. Und das sind Dinge, die uns doch Mut geben. Wir von der feministischen Bewegung, das ist wirklich ein feministischer Kampf. An vielen Stellen sehen wir, dass Frauen für Land, um Wasser und für ihre Rechte kämpfen. Wir sind ständig auf den Straßen zu sehen. Wir gehen auf die Straßen, wir erheben unsere Stimme, wir lassen uns nicht kirre machen und wir geben auch nicht auf. Überall große Demonstrationen und lokale Aktionen vor Ort, um dann wirklich Präsenz zu zeigen, um gegen den Abbau der Rechte zu kämpfen. Seit 2015 gab es immer wieder neue Demonstrationen, unter anderem auch den feministischen Frühling in Anlehnung an den arabischen Frühling, mit dem wir uns gegen den Abbau von Rechten zur Wehr setzen. Eduardo Cunha beispielsweise hatte noch einen Gesetzesentwurf vorgelegt und hatte gesagt, Frauen, die vergewaltigt wurden und daraufhin schwanger geworden sind, da wollte das Parlament ihnen dann eine Art Familienförderung oder Kindergeld zahlen für die Kinder, die aus dieser Vergewaltigung hervorgegangen sind, so sie denn nicht abtreiben. Verrückter Gedanke. Sollten Frauen, also das, wie gesagt, war ein Vorschlag der Rechtskonservativen. Wir haben in ganz Brasilien gekämpft, in fast allen Hauptstädten der Bundesstaaten gegen diese konservative Keule des Parlamentspräsidenten des Kongresses, des Vorsitzenden des Kongresses, Eduardo Cunha, der so etwas damals vorgeschlagen hatte. 2015 kam es auch zum Marsch der Afro-Brasilianerinnen. Es sind insgesamt mehr als 50.000 Afro-Brasilianerinnen in Brasilia auf die Straße gegangen. 2 Jahre hat es gedauert, diese Demonstration zu organisieren. Und so haben die Frauen in den Quilombos in unterschiedlichsten Orten und Organisationen sich selbst erst einmal entdeckt, sich ihrer selbst vergewissert und bewusst geworden sind und dann losgezogen sind nach Brasilia, um dort zu protestieren. Die 50.000, die dann in Brasilia auf der Straße waren, waren also nur das Ergebnis der Bewusstseinsbildung der vielen Frauengruppen der afro-brasilianischen Kollektive, die sich gegründet haben, sei es in den Städten, an den Universitäten, in den Stadtteilen. Damit ist die Bewegung der afro-brasilianischen Frauen gestärkt worden. Auch der Marsch der Margarides, mehr als 70.000 Menschen auf der Straße, Frauen auf der Straße, die gezeigt haben, wie wichtig es ist, sich an der Basis zu organisieren und dann wieder in der Bundeshauptstadt sichtbar zu werden. Kommenden Montag sind etwa 14 Hauptstädte der Bundesstaaten bereits dabei. Wir werden gegen den Verfassungszusatz, die Verfassungsänderung 171 auf die Straße gehen. Der Kampf geht weiter. Man sieht Zeichen des Widerstands. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht Tage gäbe, wo wir in der Ecke sitzen und nur noch heulen könnten, weil wir auch nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Aber wir stehen wieder auf. Wir stehen immer wieder auf, auch wenn man uns stets zu Boden stößt. Wir haben gar keine Zeit, lange zu jammern. Wir müssen ständig aufmerksam sein, immer sehr wachsam sein. Der Widerstand gibt uns Nahrung. Dieser Widerstand, den wir tagtäglich erleben, diese Widerstandskraft, die gibt uns neue Kraft. Gewalt gegen Frauen. Wir haben nach Jahrzehnten viele Dinge erreicht und haben wirklich soziale Rechte durchsetzen können. Der Staat ist heute, also wir haben viel mit dem Staat verhandelt während der Zeit und haben die Gesellschaft ein wenig aus dem Blick verloren. Es ist sehr wichtig, dass man nicht nur mit dem Staat verhandelt und dort Rechte fordert, sondern gerade auch angesichts der konservativen Welle, die über unser Land zieht, wieder mit der Gesellschaft spricht, sich an die Gesellschaft wendet und nicht immer nur in Brasilien mit dem Staat immer mehr Rechte verhandelt. Die sind wichtig, unbenommen. Seit mehr als 30 Jahren kämpfen wir aktiv und offen, haben vieles erreicht und vieles von dem wird heute einfach wieder mit einem Federstrich vernichtet. Wir sind Aktivistinnen. Wir kämpfen. Auf der anderen Seite haben wir Gefühle, Empfindungen und natürlich drohen wir manchmal die Hoffnung fahren zu lassen. Unsere Kraft ziehen wir aus den Bewegungen, aus den Demonstrationen, aus der Arbeit vor Ort. Das Internet hat gute und schlechte Seiten, wie wir gestern bereits angesprochen haben. Es gibt sehr viele, die da sich auf uns stürzen und uns in den sozialen Medien zerreißen und an den Pranger stellen, uns lächerlich machen. Im März haben wir auf unserer Facebook-Seite beispielsweise einen massiven Angriff erlebt. 4 Tage haben wir versucht, diesen Shitstorm und also die Sachen da rauszunehmen. Auch Hacker waren unterwegs, denn wir wissen, dass das sind häufig Männer, die sich als Frauen ausgeben und sich dann eintragen bei uns in die Listen und uns die ganze Zeit nur aufs Übelste beschimpfen. Im laufenden Jahr, ja noch vor kurzem, ist auch eine ganz interessante Erfahrung, als wir für die Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs gekämpft haben. Wir haben 24 Stunden waren wir am Telefon bereit gestanden, über Schwangerschaftsabbrüche zu sprechen. Die Leute konnten uns anrufen. Das hat in der Gesellschaft sehr viel bewirkt. Mehr als 1 Million Menschen haben diese Debatte, es war keine Telefondebatte, sondern eine in den sozialen Netzen angeklickt, haben das aufmerksam verfolgt. Am 25. November, das ist der nächste große Kampftag, wenn man so will, Lateinamerika, Karibik kämpfen dagegen die Gewalt gegen Frauen. Auch dort werden wir wieder eine solche Debattierrunde 5 Tage lang einberufen. Insgesamt werden 3 Frauen 5 Tage lang im Netz und Chat bereitstehen, um über ihre Probleme, über Gewalt, Vergewaltigung, Frauen in Gefängnissen etc., um dazu Rede und Antwort zu stehen. Vor 2 Jahren hat sich das feministische Netzwerk in Brasilien gegründet, eine sehr starke Organisation. Unter anderem arbeitet sie zu weiblichen Gefängnisinsassen, der geistigen Vergewaltigung, des Drogenkonsums und auch der Drogenkriminalität, zahlreiche Arbeitsgruppen, die überall in Brasilien entstehen. Und das beeindruckt uns, ob trotz all der Probleme, die wir tagtäglich erfahren. Dann gibt es natürlich auch Kinder, junge Mädchen, 12, 13, 14, die sich kundig machen, die übers Internet die Informationen lesen und wissen, was es bedeutet, Frau zu sein und für Frauenrechte zu kämpfen. Gute Erfahrungen, die uns durchaus Mut machen in all der Verzweiflung, die wir zwischenzeitlich natürlich auch spüren. Mitten in der Krise, in der wir heute stecken, spüren wir, wie stark die Konservativen wieder präsent sind. Auf der anderen Seite leisten wir stärksten und entschlossen erbitterten Widerstand.
Ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr eindrücklichen Einführungen in unsere Debatte. Muito obrigada para essa apresentação.
Ganz herzlichen Dank für die eindrückliche Debatte. Ihr habt da wirklich beeindruckende Dinge erzählt. Ich möchte jetzt die Runde etwas erweitern und dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und mit euch in ein Gespräch zu treten.
Wir sammeln wieder ein paar Fragen und gehen dann aufs Podium.
Primeiramente, eu queria agradecer pela Paula, sou da Brot für die
Paula von Brot für die Welt. Ganz herzlichen Dank für euren Vortrag. Wir wissen, dass dieser Kampf jede Menge Kraft kostet. Jede Menge Kraft. Mein Dank nochmal an die Kolleginnen und Kollegen von gestern, als Leonardo gestern. Also ich gehöre zu diesen alten Kadern. 40 Jahre habe ich auf dem Buckel im Kampf. Das sind 2 Dinge, die ich vielleicht nochmal aufnehmen möchte, die Leonardo gestern angesprochen hat. Das hat mich tief gerührt. Auch ich gehöre, wie gesagt, zu diesen historischen Kadern, bin seit 40 Jahren dabei. Und vielleicht kann ich 2 Themen nochmal aufgreifen. Den Generationenkonflikt fand ich sehr gut, dass du darauf hingewiesen hast. Und das Profil der konservativen Gesellschaft, das ist keine Reaktion. Wir müssen vielleicht unsere Gesellschaft uns nochmal genauer anschauen. Das ist keine Reaktion auf etwas, was jetzt geschehen wäre, sondern ja, es ist einfach ein Grundkonservatismus, den gibt es immer schon und der ist jetzt nochmal neu hochgekommen. Gegeben hat es ihn immer schon. Hier können wir gemeinsam darüber nachdenken, deswegen würde ich mit euch gemeinsam gerne darüber nachdenken, wie wir vorankommen. Wir haben 40 Jahre gekämpft, wir haben unendlich viel verloren in kürzester Zeit. Wie sprechen wir heute wie kommen wir in ein Gespräch mit unserer Gesellschaft? Wir sind 40 Jahre, haben wir uns wirklich unendlich viel Mühen und Arbeit gemacht. In 3, 4 Monaten bricht uns unendlich viel davon weg. Deswegen wäre es wichtig, dass wir, die wir so lange darum gekämpft haben, herauszufinden, wie wir das aufbrechen, wie wir verhindern. Also abgesehen von Demonstrationen und anderen Dingen, was können wir tun? Ich würde das gern mit euch gemeinsam bearbeiten. Was können wir tun, um die Gesellschaft, um mit dieser konservativen Gesellschaft zu arbeiten? Welche neuen Mittel, welche Werkzeuge haben wir dafür an der Hand?
Bitte wieder kurz den Namen dazu sagen, dass wir wissen, wer ihr seid.
Hallo, Aloman. Ich bin Sabrina von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich war mit Kali Mela in Brasilien, in Mato Grosso do Sul, bei den Guarani Kaiowá. Und wir haben sozusagen die Aufgabe mitgenommen, zu der Gewalt zu arbeiten, die dort stattfindet. Und haben vor allen Dingen auch erfahren zum Thema über Gewaltfälle gegen Frauen, sexualisierte und sexuelle Gewalt gegen Frauen bei den Guarani Kaiowá. Und krass.
Sozusagen so ein bisschen wie küssen.
Genau. Wir haben bei den Guarani Kaiowá vor allen Dingen auch über die Gewalt erfahren, die gegen die Frauen stattfindet, seitens Fazendeiros, seitens Behörden und so weiter. Und die Frage wäre jetzt hier sowohl ins Podium als auch ins Plenum, ob es irgendwelche Erfahrungen, Projekte, Ideen gibt, was man zum Thema Straflosigkeit in Bezug auf Gewalt gegen Frauen gibt. Weil scheint halt irgendwie ein bisschen unmöglich zu sein, dazu zu arbeiten, weil halt eine Denunziation von Gewalt auch gleichzeitig wieder mehr Gewalt bedeutet. Und ja, vielleicht hat irgendjemand irgendwelche Projekte im Kopf, mit denen man sich da verbinden könnte.
Wer war hier drüben? Ja.
Olá, meu nome é Madalena.
Ich heiße Madalena und ich freue mich, ich würde gerne wissen, wie die Gefängnispastoral zur Reintegration, zur Resozialisierung dieser Menschen, dieser Frauen beiträgt, wenn sie dann in die Gesellschaft zurückkommen. Die haben ja zum Teil sämtliche Bande, sämtliche Familieeinbindung verloren. Und deswegen würde ich gerne von euch wissen, wie kriegt ihr die in die Gesellschaft zurück, in die Arbeit? Wie resozialisiert ihr? Was macht ihr in dem Bereich?
Sehen die nämlich noch dran, danach geben wir erstmal zurück und machen vielleicht dann noch eine Runde.
Guten Morgen euch allen. Ich bin Rosangela der Bewegung Solidarische Ökonomie. Ich möchte einen Kommentar machen. Da wir Hoffnung suchen, etwas Positives, was sehr schwierig ist. Ich möchte nur hier anzeigen, dass es in Brasilien in den zwei letzten Jahren eine Jugendbewegung gegeben hat, Levante Popular da Juventude genannt. Das ist eine Bewegung, die das Volk mobilisiert hat, politische Bildung betrieben hat und die Kämpfer miteinander vernetzt hat. Sind natürlich am aktivsten in den Universitäten. Viele Studenten gehören ihr an. Aber viele von ihnen sind auch an die Tore der Fabriken gegangen und so weiter, vor allem in Rio Grande do Norte. Aber die Bewegung ist auch stark in anderen Bundesstaaten. Und ich sage das nur, damit ihr Kenntnis erlangt von diesem Movimento Popular da Juventude. Es ist eine Bewegung, die anders ist, die eine andere Strategie verfolgt in der aktuellen Konjunktur in Brasilien. Das wollte ich hier nur gesagt haben.
Gehe ich mal in die Reihe rein? Ja, es gab noch mehr. Ich weiß, ich habe es gesehen, aber wir machen trotzdem dann kurzen Cut.
Bom dia a todas e a todos.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine etwas raue Stimme wegen des Klimas. Ich heiße Priscilla, gehöre zu der Metallarbeitergewerkschaft, bin jung, bin Aktivistin und halte die Fahne des Levante hoch. Wir in der Stahlindustrie sind engagiert, die Arbeitergesetzgebung zu verändern. Und natürlich stellen wir auch fest, dass die Bewegungen kriminalisiert werden. Wir Gewerkschafter laufen Gefahr, verhaftet zu werden. Das ist ein sehr kritisches Moment in der Gegenwart. Unsere Kameraden in Brasilien und auch wir werden morgen Opfer dieses Rückschritts in der brasilianischen Demokratie sein. Wie können wir also unsere Kräfte bündeln? Wir Frauen, junge, schwarze Frauen. Ich gehöre also dieser Gruppe an von Frauen, die am meisten leiden. Wie können wir uns vereinen in diesem Kampf? Und man muss wissen, man kann verhaftet werden in Zukunft, egal worum es geht, um jeder Kleinigkeit willen. Und wir wissen natürlich, dass die Gefängnisse bereits jetzt überfüllt sind. Wie können wir dagegen ankämpfen?
Worten? Oder sollen wir noch weiter sammeln? Es war ja, gab ja noch Meldungen.
Wir würden es erstmal vorziehen, einiges zu beantworten. Das sind alles Fragen, die natürlich große Diskussionen möglich machen würden, wo sicher auch sehr viel Expertise auch im Publikum sitzt. Wir würden trotzdem versuchen, uns auch kurz zu halten und damit noch eine weitere Runde zustande kommt. Ich übergebe an Analba.
Como é teu nome? Priscila. Eu acho que é grande desafio.
Priscila, ich möchte dir Folgendes sagen. Es ist wirklich eine große Herausforderung für uns, wie wir uns vernetzen werden in den sozialen Bewegungen. Die feministische Bewegung hat gekämpft. Wir haben uns eingegliedert in die allgemeineren Kämpfe. Aber diese Allianz ist nicht von allen erfolgt. Wir stehen alleine da hinsichtlich der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und anderer Kämpfe. Wir kämpfen mit allen zusammen für die Herstellung der Demokratie, die Territorien und Ähnliches. In diesem Augenblick glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass die sozialen Bewegungen, Netzwerke sich vereinen, ihre Kräfte bündeln, wie gesagt. Und wir müssen eine Strategie entwickeln, um wirklich eine Allianz im Kampf herzustellen. Denn vieles zerfällt auch. Die einen kämpfen hier, die anderen dort. Es ist aber wichtig, dass diese Verbindung entsteht. So können wir sehr viel stärker werden. Wir sagen, dass als wir 2015 gegen das Projekt von Eduardo Cunha auf die Straße gegangen waren, es waren nur die Frauen. Oder nicht nur. Die ganzen Bewegungen, die es gibt in Brasilien, haben die Frauen damals allein gelassen. Wir sahen bereits, was passieren würde. Das heißt, als Strategie werden wir, können uns ja noch darüber unterhalten, heute und morgen hier. Unsere Bewegung reflektiert das auch. Also welche neuen Formen müssen wir neu erfinden oder wieder erfinden, um uns zu artikulieren, um uns zu vernetzen in diesem Kampf gegen den Putsch und all das, was ihm gefolgt ist. Das scheint mir die einzige Lösung zu sein, dass wir zueinander finden. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Wir müssen uns vereinen in der Pastorale. Haben wir ebenfalls versucht, Organisationen zusammenzubringen, vor allem die Organisationen, die über das Gefängnissystem arbeiten. Gestern wurde ja auch davon berichtet. Wir haben seit 2014 zusammengearbeitet mit dieser Bewegung und auch anderen Organisationen. Die Anzahl derer ist gestiegen. Jahr für Jahr versuchen wir, die Anzahl der Menschen zu vervielfältigen, die mit uns an unserer Seite kämpfen. Mehr als 20 neue Bewegungen haben ihre Unterschrift geleistet. Also, das scheint mir die Lösung zu sein, unsere Bewegungen zu organisieren und uns gegenseitig zu stärken. Was Maddalena gesagt hat, die Reintegration der Frau in die Gesellschaft, das ist in der Tat eine große Herausforderung für die Gefängnispastorale. Viele, die mit uns zusammenarbeiten, versuchen, die Frauen eine Zeit lang zu begleiten, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen werden, geben ihnen das Geld für den Bus, um wieder nach Hause fahren zu können, also zumindest bis sie wieder zu Hause ankommen, begleiten wir sie, auch in Partnerschaft mit anderen Organisationen. In São Paulo gibt es andere Netzwerke der Sozialgesellschaft, die hier tätig sind, die sich auch um ausländische Frauen kümmern, ihnen Unterkunft anbieten, wenn sie keine Wohnung haben. Es ist eine schwierige Arbeit. Sie muss ja innerhalb des Gefängnisses und außerhalb des Gefängnisses erfolgen. Und wir haben noch nicht sehr viele Leute, die sich hier tätig engagieren. Ich möchte nur noch etwas ergänzen in Bezug auf die inhaftierten Frauen. Es ist ein Kampf, den die feministische Bewegung ebenfalls für sich beansprucht. Im März diesen Jahres haben wir gekämpft gegen die Reform des Gesundheitssystems, Legalisierung des Geschwangerschaftsabbruchs, Rassismus und Gewalt gegen Frauen. Aber in Recife haben wir diesen Kampf in Bezug auf die strafgefangenen Frauen noch hinzugefügt. Das hat sehr viele Wellen geschlagen, denn die Bewegung der schwarzen Frauen hat es auf ihrer Tagesordnung als wichtigen Punkt. Es ist ein weiterer Punkt, in dem wir versuchen, uns zu vernetzen. Es geht nicht nur um einen Kampf der Pastorale, sondern auch der schwarzen Bewegung, der Bewegung der schwarzen Frauen und der feministischen Bewegung oder Bewegungen im Allgemeinen. Thema Straflosigkeit. Gestern haben wir ja von dem Priester gehört, wie es in den Gefängnissen aussieht, dem Kampf dagegen. Und ich habe gedacht, es ist eine große Herausforderung für uns, feministische Bewegung, denn wir haben sehr stark gekämpft im Fall Maria da Penha. Ja, es wird kriminalisiert und trotz aller Bewusstseins und obwohl Gewalt gegen Frauen als Verbrechen gilt und das Töten von Frauen, also die Mörder werden festgenommen, dennoch ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über das, was du gesagt hast. Auch Angela hat sehr viel über das Gefängnissystem in Brasilien gesprochen. Aber die Frage ist, was machen wir mit dieser wahnsinnig großen Anzahl von Frauen, die sterben? Der Frauenmord ist sehr umfangreich in Brasilien. Was können wir tun? Und die Straflosigkeit ist immens in diesen Fällen. Selbst mit dem Gesetz Maria da Penha selbst mit den Strafen, die vorgesehen sind in diesem Gesetz. Und hier gibt es auch einen ganz wichtigen Aspekt der Prävention. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht über die Strafen. Wir arbeiten aber auch sehr in den Schulen, wo die Genderfrage beginnt, eine große Rolle zu spielen. Wir, brasilianische Frauen, haben uns sehr stark gemacht für dieses Gesetz, denn wir glauben, es ist sehr wichtig, dass es ein solches gibt. Offen bleibt aber vieles. Es ist eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben noch nicht die tiefe Debatte darüber geführt, aber diejenigen, die die Frauen umbringen, die die Frauen vergewaltigen oder ihnen Gewalt antun, müssen bestraft werden. Wir verstehen die ganze Problematik, aber wir haben keine stringente Antwort, wie man vorgehen sollte. Also die Straflosigkeit ist eine Tatsache. Trotz dieses Gesetzes Maria da Penha, das noch nicht umgesetzt wird, wie es sein müsste. Und die Dienstleistungen, die vorgesehen sind, oder die Dienste in diesem Gesetz, werden ebenfalls ausgehebelt. Es gibt keinen Ort, wo diese Frauen Zuflucht finden, wo sie behandelt werden. Und das Gesetz wird ständig attackiert, auch vom Kongress. Es gibt über 100 Gesetzesänderungen an diesem Gesetz Maria da Penha und nicht die, die uns gefallen. Ich möchte nur noch sagen zu Analba hinsichtlich der Kriminalisierung von Verhaltensweisen. Ich glaube, wir müssen sehr viel stärker auf Bewusstseinsbildung und Prävention der Aggressoren setzen, und zwar bevor die Tat geschieht. Das ist einer der Vorschläge der Gefängnispastorale, nämlich die restaurative Justiz. Wir haben Gruppen dieser Gefängnispastorale, die bereits darüber arbeiten. Eine in Fortaleza Ceará, die auch schon eine Arbeit gemacht hat über häusliche Gewalt. Und es wird debattiert in der Gesellschaft und auch mit dem Aggressor und dem Opfer, immer mit dem Ziel, eine Lösung zu finden. Denn diese Menschen zu verhaften, ins Gefängnis zu werfen, ist vielleicht nicht die Lösung. Wir müssen unsere patriarchalische, historische Vergangenheit unter die Lupe nehmen.
Jetzt zur nächsten Fragerunde.
Was man auch bei diesen Fragen diskutieren könnte, aber einfach gehen wir jetzt weiter nochmal für die nächste Fragerunde.
Bevor ich euch das Mikro nochmal zukommen lasse, wollte ich nochmal darauf hinweisen, COBRA gibt ja dreimal im Jahr das Brasilikum heraus. Das sind Beiträge aus Brasilien und aus Deutschland zusammengetragen. Und wir haben im Juli ein Heft gemacht zu Genderfragen. Da werden also viele der Themen um Gewalt gegen Frauen, auch LGBT-Prozesse in Brasilien, Abtreibungsfragen, also viele der Fragen, die hier angesprochen sind, nochmal vertieft. Und wir haben einige Hefte dabei, die im Foyer gegen Spende mitgenommen werden können. Also Richtwert ist ungefähr 5 € für ein Heft. Und man kann das natürlich auch abonnieren, wenn man Interesse hat und gut findet, was da drin steht, sich dauerhaft da informieren zu lassen. Aber jetzt seid ihr nochmal dran mit euren Fragen. Es gab ja vorhin noch einige Meldungen. Muss ich mich gerade mal orientieren? 2, okay.
Mein Name ist Angela Hiddink. Angela Hiddink. Ich bin Gewerkschafterin und in der internationalen Zusammenarbeit. Was ich ganz toll finde, ist, dass die Gewerkschaftsfrauen in Brasilien den ganzen Monat Oktober Aktionen entwickeln gegen die Gewalt an Frauen. Wir haben es hier in Deutschland, schaffen wir das meistens nur einen Tag, am 8. März. Aber ihr schafft es einen ganzen Monat. Das Zweite, ich finde es ganz toll, dass die schaffen, die Männer aufzufordern, sich zu bekennen, dass sie nicht Gewalt an Frauen verüben. Und das müssen sie sichtbar tragen. Und das finde ich auch sehr schön. Herzlichen Dank dafür.
So, dann war hier auf der Seite, glaube ich, hinten. Ah. Ja, die habe ich gesehen.
Mein Name ist Sarah Fremberg. Ich bin Pressesprecherin bei Amnesty in Deutschland und habe in Brasilien unter anderem zur Aufarbeitung der Diktatur und den Folgen der Diktatur gearbeitet, vor allem in Pernambuco. Und meine Frage geht auch dahingehend, auch gerade hingehend Austausch. Die Themen Rassismus und Sexismus sind ja in Brasilien, aber auch in den USA oder auch in Deutschland sind ja Probleme, die schon immer da waren und die jetzt eben in den letzten Jahren plötzlich darf man Sachen sagen, die man vorher nicht sagen durfte. Plötzlich werden Sachen oder auch Verbrechen begangen, wo vorher ganz klar war, das darf man nicht. Also gerade in Deutschland haben wir ja auch seit viele Geflüchtete gekommen sind 2015, ist es plötzlich opportun, Unterkünfte anzuzünden, Menschen zu beschimpfen etc., auch in den sozialen Medien. Und da ist einfach meine Frage hinsichtlich gerade der Spaltung von Gesellschaften, wie geht man mit Leuten um, die nicht unserer Meinung sind, also sozusagen gerade als Zivilgesellschaft, wo zieht man rote Linien, wo sagt man, das geht nicht, wo macht man deutlich, dass es falsch, dass es das darf man nicht und wo geht man aber auch auf die Leute zu und die es nicht besser wissen, die vielleicht offen sind, auch sich unserem Kampf oder unserem Einsatz anzuschließen. Wie geht man damit um und wie geht man damit in Brasilien um?
Dankeschön, Andrea.
Meu nome é Andrea Zuri.
Ich heiße Andrea Zuri. Ich bin Koordinatorin von Umweltthematiken in der Bundesuniversität Minas Gerais. Gestern ist sehr viel von Pessimismus die Rede gewesen und der organisierten Gruppen, die es gibt. Und ich möchte hier noch aufzeigen, dass eine große Vernetzung in Minas Gerais gegen den Bergbau besteht. Wir haben gestern von diesem Fall gesprochen, der drei Brasilianer, die in Simbabwe verhaftet wurden. Wir machen eine große Kampagne gegen den Bergbau. Die Präsenz der Frauen ist hier sehr relevant, sind sehr kämpferisch. Die Auswirkungen des Bergbaus werden analysiert in Bezug auf die Umwelt, auf das Wasser. Und diese Konsequenzen haben vor allem die Frauen zu tragen. Es sind ja große Bergwerke, wo vor allem Männer arbeiten. Und die Gewalt gegen Frauen dort ist sehr hoch. Sei es beim Staudamm, Bau bei Wasserkraftwerken, im Bergbau und so weiter. Da ist Gewalt gegen Frauen wirklich an der Tagesordnung. Die Zivilgesellschaft hat sich artikuliert gegen diese Wirklichkeit. Es ist eine vernetzte Bewegung, die sehr stark ist, die noch nicht sehr alt ist. Und die von daher auch verdonnert und verteufelt wird und kriminalisiert wird. Wir haben sie natürlich noch nicht gewonnen, also diesen Kampf. Aber wir möchten aufzeigen, Also wir können nicht davon ausgehen, dass ab 1988 mit der neuen Verfassung Brasilien auf einmal ein demokratisches Land geworden ist über Nacht. Nein, unsere Rechte sind uns genommen worden und jetzt müssen wir dafür kämpfen. Die sind ja festgeschrieben in der Verfassung oder in Gesetzen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass sie uns nicht genommen werden. Wie gestern schon gesagt wurde, die sozialen Bewegungen haben mit der Regierung gesprochen und ihr Dialog bestand vor allem auf dieser Ebene, aber nicht mit der Gesellschaft. Ja, es gibt also wirklich angeblich progressive Bewegungen, die dies nicht sind. Oder Regierungen, die sich als progressiv betrachtet haben. Aber wir müssen unterstreichen, dass die großen Umweltsünden in der Zeit begangen wurden, dass die großen Staudämme gebaut wurden. Und so weiter. Wir müssen diese Auswertung machen. Auch als linke Parteien und sogenannte progressive linke Regierungen in Lateinamerika, die immer noch glauben an eine entwicklungsorientierte Perspektive, an die großen Werke der Industrialisierung, um etwas wie ein Deutschland zu erreichen, als ob das das einzige Modell wäre. Also eine kritische, kreative Perspektive gerät ins Hintertreffen. Und das müssen wir aufnehmen. Ich bitte um Entschuldigung, ich wollte das hier einfach gesagt haben. Und jetzt noch ein letztes. Dass die Kriminalisierung überall in der brasilianischen Gesellschaft passiert. Ich bin Professorin an der Universität. Mein Telefon wird abgehört. Ich habe schon die Nummer gewechselt, aber es geht so weiter. Ein Kollege aus São Paulo, der mit dem MST zusammengearbeitet hat, Marco Sorrentino, seit 30 Jahren ist also ein Prozess ist eröffnet worden gegen ihn und ein weiterer Kollege aus Ouro Preto, der ein Studienzentrum über Kommunismus hat, wird ebenfalls befragt. Das gab es ja alles schon vorher. Ich habe selbst sehr darunter gelitten. Aber heutzutage wird oder werden solche Organisationen kriminalisiert. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich so ausgedehnt habe.
Alba von Brot für die Welt. Ich wollte auch eher einen Kommentar nur noch mal darauf hinweisen, dass es auch ein Fortschritt ist, dass wir die beiden heute hier haben, Anauba und Caroline, und über diese Situationen, die so krass sie sind, aber immerhin hören, dass das heute sichtbar ist, die spezifische Situation von gefangenen Frauen zum Beispiel, und dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen, dass sie in Menschenrechtsberichten auftauchen, auf nationaler Ebene, aber dann eben auch weitergehen in dem Bericht der Zivilgesellschaft über die Menschenrechtsperformance von Brasilien gegenüber der UNO. Und ja, ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass diese Institutionen total wichtig sind heute als Informationsquelle. Gerade in einem Moment, wo es Schule ohne Partei, Schule ohne Gender, was heißt denn das? Das ist laut dem, was mir Partnerorganisationen erzählen, heißt das, man darf nicht mehr auf strukturelle Ungleichheit in der Schule hinweisen. Sexualerziehung wird mehr oder weniger auch verboten. Es ist auch ein Kampf um Informationen, Kampf um wer hat welche Sichtweise. Und wenn wir immer so viel von Dialog reden, dann muss es aber auch zu dem, was in Brasilien so für die gemeine Bevölkerung Informationen
zur Verfügung steht, und das sind eben vor allen Dingen die unternehmerischen Medien, dann muss es auch Quellen geben mit Gegeninformationen. Und deshalb freut mich das sehr, was Annauber jetzt vorhin erzählt hat, diese 24 Stunden Online-Geschichten, 5 Tage online, also diese neuen Arten umzugehen mit der Situation.
So, gibt es noch irgendwo eine Frage, die ganz dringend brennt? Ansonsten würde ich, glaube ich, eine machen wir noch und dann hören wir uns die Antworten an, dass es dafür auch noch Zeit gibt.
Bom dia, eu sou Roberto Saraiva.
Roberto Saraiva, mein Name, komme aus Brasilien, gehöre zur Migrantenpastoral. Zwei Dinge, ich würde gerne noch mal ansprechen. Zum Ersten, die Frauen in den Gefängnissen, Kolleginnen haben das sehr eindrucksvoll vorgestellt, sind meist Migrantinnen, Binnenmigrantinnen, die eben nicht im Geburtsort, dem Herkunftsstaat leben, sondern aus anderen Gegenden Brasiliens zugereist, zugewandert sind. Dozentin der Universität hat darauf hingewiesen, dass wir immer noch diesem Modell des Desarrollismo, also der staatlich induzierten Entwicklungsideologie, anhängen. Da gibt es Leute, die unter anderem unter diesem Fähnlein Leute ausheben in anderen Bundesstaaten, als Schlepper auftreten und diese Arbeitnehmer irgendwohin verschleppen, ohne dass sie dort von Gewerkschaften oder anderen betreut würden. In São Paulo gibt es auch internationale Migranten. Wir haben bei einer der letzten Sitzungen mit Miserior in Brasilien die Daten zu inhaftierten Bolivianerinnen und Bolivianern vorgestellt. Kleine Diebstähle auf der Straße, Taschendiebstahl. Anstatt diese Menschen zu unterstützen, zur Rechenschaft zu ziehen, aber zu unterstützen, werden sie weggesperrt. Zwei Dinge, die einfach noch anzufügen sind zu dem, was vorher gesagt wurde. Das spekulative Finanzkapital, dieses Entwicklungsmodell, was wir in Brasilien betreiben, führt dazu, dass Menschen zur Migration gezwungen werden. Riesige Großprojekte und anderes führen dazu, dass Menschen verschleppt werden als Halbsklaven auf Baustellen und sonst wo tätig werden, sei es im Bergbau, sei es auf großen Baustellen, dass sie im Amazonasgebiet eingesetzt werden und damit natürlich über dieses Entwicklungsmodell das Leben und das Überleben des Planeten nicht nur in Brasilien gefährden. Rodada final. Ja, viele Dinge kann man gar nicht antworten, denn herzlichen Dank dafür, was ihr uns mitgegeben habt, was ihr hineingegeben habt in diese Debatte. Wir Frauen in Brasilien haben das auch erlebt. Als unabhängige Bewegung, als autonome Bewegung werden wir isoliert, ausgegrenzt, sind ständig Kritik und Druck ausgesetzt, weil wir dieses Entwicklungsmodell stören. Das ist ein Störfaktor. Die Frauen in Altamira beispielsweise, in Pará, eine der Gegenden, wo am meisten Bergbau betrieben wird, wurde bewusst kriminalisiert und hat sich gegen den Bau des Staudamms Belo Monte damals gewendet. Frauen sind bis nach Brasilien gezogen, bis in die Bundeshauptstadt, und versucht, dort mit Dilma Rousseff, der damaligen Staatspräsidentin, zu verhandeln. Die Frauen sind da mit dem Bus hingefahren, tagelang waren sie Bus unterwegs, wurden dann aber von der Präsidentin nicht empfangen, nicht angehört. Das Entwicklungsmodell war das, was Brasilien vorantreiben wollte. Belo Monte und andere Großprojekte haben die Umwelt zerstört, ganze Flussläufe und Wassereinzugsgebiete überschwemmt. Indigenen und Quilombola-Gebiete wurden zerstört. Das Ausmaß der sexuellen Gewalt in Altamira ist erschreckend heutzutage. Das sind Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Wir vom brasilianischen Frauennetzwerk haben uns damals hingesetzt und uns die 8 Jahre Lula und die darauf folgenden Jahre der Regierung Dilma angeschaut. Natürlich sind tolle Sachen erreicht worden. Natürlich ist viel Gutes geschehen. Auf der anderen Seite sind viele Dinge eben nicht vorangekommen, gerade was die Frauenrechte angeht. Wir sind nicht freier und autonomer geworden. Gerade Organisationen, die eben nicht autonom handelten, wir wurden immer wieder ausgegrenzt. Wir waren nicht gegen alles. Im Gegenteil, wir waren bereit, konstruktive Kritik zu üben. Das ist für uns wichtig, das immer wieder klarzumachen. Wir sind in einem konstruktiven Prozess interessiert und dazu braucht es Kritik. Kurz zu Tina die Frage. Schulen ohne Parteipolitik. Ganz spannende Geschichte, die da geschieht. Grausam, wie dann sämtliche politische Debatten auch aus dem Schulalltag rausgehalten werden sollen. Lehrerinnen und Lehrer werden kriminalisiert, wenn sie über Politik sprechen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Schülerin eine Lehrerin angezeigt hat. Die Schülerin hat gesagt, was diese Lehrerin da sagt, das ist feministisches Gedankengut, das ist Gender-Ideologie. Diese Lehrerin, das kommt vorzustellen, steht deswegen vor Gericht. Und das ist nicht nur ein Einzelfall. Es gibt zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, die wegen solcher Anzeigen heute staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt sind oder gar vor Gericht stehen. Sklavenarbeit, Sklaverei-ähnliche Arbeitsverhältnisse wird wieder salonfähig in Brasilien. Das sind, fragen wir uns natürlich, wie werden wir damit umgehen? Was sollen wir da angesichts dessen nun machen? Wie soll das gehen? Wie wird man damit fertig, wenn auf einmal Sklaverei-ähnliche Arbeitsverhältnisse wieder zugelassen sind und die Presse das auch noch gut findet, selbst dazu beigetragen hat? Wir haben ja den Staatsstreich federführend mit vorangetrieben, das Medienimperium Globo beispielsweise. Wir nutzen natürlich die sozialen Medien, um unsere Anliegen vorzubringen und um auch Nachrichten bekannt zu machen, die nationale Presse überhaupt nicht aufgreift. Es gibt natürlich aber immer noch viele, die gar keinen Zugang zum Internet haben oder in diesem Meer von Informationen untergehen. Bei uns in Brasilien. In Recife beispielsweise gibt es immer mehr Verarmung. Die Leute werden ärmer, die Leute sitzen auf der Straße, sammeln Müll und Reste auf, um überhaupt etwas zu essen zu haben. Das geht unendlich schnell. Der Verarmungsprozess wurde beschleunigt in den letzten Monaten. Deswegen müssen wir uns über neue Kommunikationsmöglichkeiten Gedanken machen. Online ist natürlich eine Möglichkeit. Man muss versuchen, den Leuten das irgendwie klarzumachen, dass endlich der Groschen fällt. Denn wenn wir auf der Straße sind und Flugzettel verteilen beispielsweise, dann sagen die, ach wirklich, sowas passiert gerade in Brasilien. Man denkt manchmal, die Leute sollten noch informiert sein. Denkst du, das ist immer noch so, dass die Menschen desinformiert werden und dass man eben nicht weiß, was wirklich geschieht. Das heißt, wir müssen nicht nur über die sozialen Medien, sondern auch im Alltag von Angesicht zu Angesicht debattieren, sprechen, nachdenken, aufklären, gerade auch in den Armutsgebieten der Städte, in den Armutsvierteln mit den Menschen sprechen, die sozialen Bewegungen stärken. Das ist heute unsere wesentliche Aufgabe, nicht nur bei SOS Corpo, sondern bei vielen Organisationen. Strategie zurück, Stärken der sozialen Bewegungen, Stärkung an der Basis, Stärkung der Frauenbewegung, der Frauengruppen, der feministischen Gruppen. Im Norden Brasiliens und im Nordosten haben wir wirklich tolle Erfahrungen gemacht mit Frauen aus unteren Einkommensschichten und Afro-Brasilianerinnen. Das wird nachher entscheidend sein, dass an der Basis wieder Fuß fasst. Wie man das genau anstellt, das ist uns noch nicht immer klar. Ich glaube, wir müssen neue Formate, neue Formen und neue Kommunikationswege finden und vieles neu erfinden oder wieder neu entdecken, unendlich viel Kreativität aufwenden, um weiterhin diese Empörung, die aus uns raus will, das ist ganz wichtig, dass man dieser Empörung auch Ausdruck verleihen kann, umzumünzen in politisches Handeln, um in einen politischen Kampf. Auch ich würde gern nochmal auf Nauber eingehen, das, was Andrea gesagt hat, die Selbstkritik, auch die Kritik an der progressiven Regierung. Die brasilianischen Strafvollzugsanstalten. Der Strafvollzug in den letzten 20 Jahren ist die Zahl, die absolute Zahl weiblicher Gefängnisinsassen um 560% gestiegen. Im gleichen Vergleichszeitraum die Gesamtpopulation in den Gefängnissen um 30%. Das heißt, immer mehr Frauen werden heute eingesperrt. Hauptsächlich im Jahr 2006, aufgrund des im Jahr 2006 verabschiedeten Drogenbekämpfungsgesetzes. Und 2006 war, wie ihr wisst, ein Jahr, in dem Luiz Inácio Lula da Silva Staatspräsident war. Kurz zu Sara und Tina. Ich glaube, genau das brauchen wir heute. In diesem Ideenwettstreit, in dem wir uns heute befinden, müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Vor Ort, in den Gemeinden, in den Gemeinwesen, in den Stadtteilen, in den Gruppen immer mehr Leute einladen, ranholen zu uns, mitnehmen. Wir als Gefängnispastoral führen auch Veranstaltungen, Abende, Abendveranstaltungen und Ähnliches in Stadtteilen, vor allem am Stadtrand durch, um einfach klarzumachen, was dort geschieht, dass wir eine neue Strafvollzugspolitik brauchen. Wir sollten versuchen, die sozialen Medien zu besetzen, für uns zu nutzen. Wir wissen, dass wir über die Medienimperien, über die offiziellen Medien nicht an die Leute rankommen. Diese offiziellen Medienkonzerne betreiben eine Desinformationspolitik. Deswegen müssen wir die alternativen Medien nutzen und versuchen, diese Kommunikationsmedien zu nutzen, um unseren Kampf abzusichern und zu stärken.
Euch drei auf dem Podium für den spannenden Einstieg heute Morgen. Ihr dürft euch ins Publikum zurücksetzen.